Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da gab es ein altes Pärchen, so in den 90ern, und die hatten langsam Probleme, sich an alle Sachen zu erinnern. Und dann haben sie sich gedacht, gut, gehen wir mal zum Arzt und lassen uns untersuchen. Und der Arzt meinte, ja, körperlich alles in Ordnung, aber vielleicht sollten Sie damit beginnen, sich einige Sachen einfach aufzuschreiben, damit Sie sich besser daran erinnern können. Nun, später am Abend saßen sie vorm Fernseher, und dann stand der Mann auf und die Frau fragte ihn, ja, wo willst du denn hin? Ja, ich möchte in die Küche gehen, mir was zu essen holen. Ja, kannst du mir da vielleicht eine Schale Eiscreme mitbringen? Ja, kann ich machen. Willst du das vielleicht nicht lieber aufschreiben, damit du das nicht vergisst? Also, kein Problem, ich bringe dir eine Schale Eiscreme, das werde ich nicht vergessen. Gut, dann kannst du mir vielleicht noch ein paar Erdbeeren oben drauf tun. Ja, also, klar. Willst du dir das jetzt vielleicht nicht lieber aufschreiben, weil das wirst du bestimmt vergessen. Also, ich gehe in die Küche, hol dir eine Schale Eiscreme mit Erdbeeren. Ja gut, und dann möchte ich vielleicht gerne noch oben Schlagsahne drauf haben. Das wäre aber jetzt besser, wenn du das aufschreibst. Das ist jetzt vielleicht doch zu viel. Also, kein Problem, ich gehe in die Küche, hole dir Eiscreme mit Erdbeeren und Schlagsahne. Der Mann geht in die Küche und nach etwa 20 Minuten kommt er zurück und serviert der Frau einen Teller mit Ei und gebratenem Speck. Die Frau schaut auf den Teller und nach einer Weile sagt sie, ja, und wo ist mein Toast? Also, das Problem, sich an Sachen zu erinnern, das heißt, das ist nicht nur ein Problem von älteren Leuten. Besonders in Bezug auf Dinge, die wir so täglich brauchen, ja, unser täglich Brot, Essen und Trinken, die Dinge, mit denen uns der Herr täglich versorgt. Wir haben ja dieses eine besondere Erntedankfest im Jahr. Und das soll aber nicht bedeuten, dass wir nur einmal im Jahr besonderen Grund hätten zu danken. Und darum möchte ich heute dieses Erntedankfest nutzen, dass wir uns mal grundsätzlich Gedanken machen über das Danken. Und zwar über das tägliche Danken. Ja, wir bitten, das haben wir in der letzten Predigt gesehen, für unser täglich Brot. Und nun, das bedeutet ja auch irgendwie, dass wir täglich zum Dank verpflichtet sind. Nun, die Frage ist, wie können wir als hilflose, als abhängige Geschöpfe Gottes unseren überreichen und gnädigen Gott für all seine Gaben danken? Wie können wir das tun? Ja, da ist ja dieser gigantische Unterschied. Wie können wir Gott irgendwie unsere Dankbarkeit zeigen? Das erste ist, denke ich, und das spielt auch ein bisschen auf die kleine Geschichte an, die ich erzählt habe, durch Erinnern, durch Gedenken. Indem wir uns vor Augen halten, was der Herr konkret für uns getan hat. Und tatsächlich, vielleicht muss es manchmal sein, dass wir uns sogar solche Dinge aufschreiben. Was hat mir der Herr heute geschenkt? Welche Bitten hat er erfüllt? In unserer Gemeinde haben wir ja immer so einen Gebetszettel für den Gebetskreis. Und da schreibe ich immer drauf, was wir für Bitten haben. Und wenn sie dann erfüllt sind, werden sie gestrichen. Ja? Ich habe mir manchmal schon überlegt, man müsste sie vielleicht einfach dann auf einen weiteren Punkt erfüllte Bitten schreiben und mal am Ende des Jahres gucken, was der Herr uns alles erfüllt hat. Was wir dann schon wieder vergessen haben. Also es geht um das Gedenken und zwar gegen das Vergessen. Und dazu wollen wir mal in das Lobpreis- und Anbetungs- und Dank- und Gebetsbuch der Bibel schlechthin schauen, nämlich in das Buch der Psalmen. Und wenn man mal diese Psalmen durchliest, ich habe das gemacht, bin nicht ganz durchgekommen, aber ich habe angefangen, einfach mal zu gucken, wie oft wird dieses Thema Erinnern, Gedenken angesprochen. Und da wird man merken, ein Großteil der Psalmen geht irgendwie, und wenn es vielleicht nur eine kleine Bemerkung ist, oder manche Psalmen sogar im Ganzen, die beschäftigen sich nur mit dem Thema Gedenken. Gedenken an das, was der Herr für uns getan hat. Erinnerung an die Gnadentaten Gottes, an seine Treue. Die Psalmisten, die wurden eben nicht müde, immer wieder und wieder das aufzuschreiben, ja, aufzuschreiben, was der Herr Gutes getan hat. Ich habe heute schon hier am Anfang gelesen, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und dann gleich der nächste Psalm, Psalm 104, da wird an die wunderbare Schöpfung Gottes gedacht. Wir haben diesen Psalm vertont, gerade gesungen, ja. Was hat denn der Herr uns alles geschenkt in der Schöpfung? Berg und Meer, Quellen, Bäche, Pflanzen, Tiere, Nahrung für Tiere und Menschen. Ich wiederhole da nur noch mal ein paar Verse. Du lässest das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Es warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Und dann, nächste Psalm, Psalm 105 und Psalm 106, das ist ganz interessant, wird dann der großen Heilstaten Gottes gedacht. Also erst Psalm 103, die Erinnerung, vergiss nicht, was der Herr euch Gutes getan hat. Dann schaut euch die ganze Schöpfung an und dann Psalm 105, Psalm 106, schaut euch die Heilsgeschichte an, wie der Herr mit euch gegangen ist, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob und dann Stück für Stück mit dem Volk Israel. Und in diesem Psalm wird dann aber sofort auch erwähnt, ja, Gott war gnädig, Gott hat euch errettet, aber das Volk fiel in Sünde. Es hat sich gegen Gott gerichtet. Ja, es wurde gerade aus Ägypten herausgerettet und kurze Zeit später vertraute es nicht mehr auf den Herrn. Es gedachte nicht mehr dem Herrn. Und dadurch schlitterte das Volk wie in einen Tiefpunkt, ja, in einen Tiefpunkt seiner Geschichte hinein. Und wir finden diesen Tiefpunkt im Buch der Richter dann beschrieben, das ist ganz interessant. Da wird dieses Dilemma des Vergessens zusammengefasst. Richter 2, 10 bis 11. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, also die sind alle gestorben, die alte Generation, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht, oder man könnte auch sagen, da kam die nächste Generation, ein anderes Geschlecht, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen. Übrigens, der Baal, das war ein Ernte, also ein Fruchtbarkeitsgott. Ja, das war ein Fruchtbarkeitskult. Sie beteten irgendeine Götzenstatue an für die Gaben, die nur Gott ihnen geben konnte. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Also ist euch diese Kettenreaktion aufgefallen? Es geht los mit nicht mehr erinnern, nicht mehr gedenken. Dann kommt Vergessen, dann kommt Undankbarkeit, dann kommt Abkehr von Gott und dann kommt Sünde. Und interessant, wie diese Kettenreaktion beginnt, ja? Wir fallen auch in Sünde, wenn wir nicht dankbar sind, wenn wir nicht danken. Das führt uns zur Sünde. Nun, bei all dieser Wichtigkeit und dass wir sehen, ja, wir müssen uns wirklich erinnern der guten Taten des Herrn. Es bleibt dennoch dabei, erinnern und gedenken, das fällt uns schwer. Sobald wir das haben, sobald der Wunsch erfüllt ist, beschäftigen wir uns nicht mit erinnern und gedenken, sondern wir entwickeln neue Wünsche. Und das, ja, die Frage ist, wo liegt der Grund dafür? Und ich denke, der Grund liegt vor allen Dingen schon darin, wie wir mit den Gaben Gottes umgehen. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn dort beginnt schon unser Dank. Unser Dank beginnt nicht dort, dass wir dann irgendwann uns nochmal hinsetzen und dem lieben Gott schönen Danke sagen, in einem schönen Dankgebet, sondern unser Dank beginnt dort, wo wir die Gaben, ja, empfangen und dann auch essen und trinken, ja, wo wir sie verbrauchen. Es geht mit unserem Umgang mit den Gaben los. Und ich denke, vielleicht liegt dort sogar der Schwerpunkt des Dankens. Und das bedeutet jetzt für alle, die Probleme haben, sich zu erinnern, kein Problem, Gott zu danken oder Gott danken, das kann man auch schon oder das muss man schon, wenn man die Sache an sich bekommt und dann verwendet. Und damit möchte ich mich jetzt mit in den restlichen Punkten beschäftigen. Das zweite ist, wir danken Gott, indem wir in Dankbarkeit genießen. Und dazu schreibt Paulus an den Timotheus, das habe ich auch auf den Zettel hier wieder stehen, 1. Timotheus 4, 1 bis 4. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Da gab es also Christen in dieser Gemeinde in Ephesus, die wollten besonders fromm sein. Sie wollten sich von den anderen Christen abheben, indem sie das Zölibat verlangten und indem sie eine ganze Menge Speisen von der christlichen Speisekarte einfach strichen. Und Paulus deckt dieses fromme Getue schonungslos auf. Ja, diese Leute sind vom Glauben abgefallen, sie hängen verführerischen Geistern und teuflischen Lehren an, sie sind Heuchler und Lügenredner. Interessant, so hart spricht Paulus mit Leuten, die die Gaben Gottes ablehnen, die Gaben Gottes verbieten wollen, wie die eheliche Gemeinschaft oder verschiedene Speisen. Also hat nichts mit Frömmigkeit zu tun, sondern das ist im Gegenteil. Das ist eben eigentlich, dass man Gaben Gottes und damit Gott selbst ablehnt. Ja, wie können es einige wagen, Gottes Gaben schlecht zu machen? Paulus schreibt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich. Ja, einer, der wirklich Gott liebt, der empfängt Gottes Gaben und nimmt sie gerne an. Und der Schlüssel liegt natürlich darin, dass er sie in Dankbarkeit genießt. Und in Dankbarkeit genießen, das heißt, dass man beim Genießen, beim Verbrauchen sich bewusst wird und bewusst ist, dass man diese Sachen, Essen, Trinken, die Wohnung, das Auto, was es auch immer ist, von Gott empfangen hat. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Wenn man mit Danksagung empfängt und genießt, dann hat es eine ganz normale Folge, dann freut man sich auch über diese Dinge. Dann erfreut man sich an den Gaben und das führt uns zum dritten Punkt, wie wir Gott danken können. Wir sollen mit Freude genießen. Nicht nur mit Dankbarkeit, auch mit Freude genießen. Ich hatte erst schon den Psalm 104 zitiert, da möchte ich nochmal einen Vers lesen. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutz für den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Und noch eine ganz andere interessante Stelle in Prediger 8, Vers 15. Darum pries ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das bleibt ihm bei seinen Mühen sein Leben lang, das Gott ihm gibt unter der Sonne. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kinder immer lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast, solange du das alte Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst, unter der Sonne. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Fahrrad, was man geschenkt bekommt. Ja, angenommen, ich habe ein schönes Fahrrad und da schenke ich einen Simon und der Simon würde sich riesig drüber freuen, aber würde das Fahrrad aus lauter Ehrfurcht und Dankbarkeit zu Hause in die Vitrine stellen und überhaupt nicht benutzen. Würde mir das als Schenker Freude und Ehre bereiten? Na, eigentlich kaum, ne? Ich würde denken, gut, anscheinend braucht er es ja gar nicht, es hilft ihm nichts. Wenn aber der Simon jetzt das Fahrrad nimmt und durch den Wald fährt und richtig abgeht und eine Fahrradtour macht und das Fahrrad wird dreckig und geht kaputt. Gut, ich werde mich trotzdem riesig freuen, denn er hat selber Freude daran. Er genießt es, er gebraucht es, er freut sich an diesem Fahrrad. Und genauso ist es mit den Gaben Gottes. Wir ehren Gott, wir verherrlichen ihn, wenn wir seine Gaben gerne annehmen und wenn wir sie mit Freuden genießen. Also ein guter Christ ist nicht einer, der so immer mürrisch reinguckt, immer so ein bisschen Trübsal bläst und immer ein bisschen vorsichtig versucht, möglichst Genuss zu vermeiden. Im Gegenteil. Gott hat uns seine Gaben zur Freude gegeben. Die Bibel sagt das ausdrücklich. Und er selbst, der Geber aller Gaben, das dürfen wir natürlich dabei nicht vergessen, soll unsere größte Freude sein. Die Freude, die wir an den Gaben haben, die soll uns natürlich zur Freude an Gott, dem Geber der Gaben, führen. Empfangt und genießt es in Dankbarkeit zu und in Freude an Gott. Und Paulus fasst das wunderbar zusammen in einem Vers im 1. Thessalonicher Brief. Ich denke, das sollte auch mal ein Lernvers werden. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, da schreibt er, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist der Wille Gottes, dass wir fröhlich sind, dass wir dankbar sind und dass wir ihn anbeten. Kommen wir zum letzten Punkt, wie wir Gott danken können, nämlich indem wir Gottes Gaben in rechter Weise verwalten. Indem wir Gottes Gaben in rechter Weise verwalten. Wir sollen die Gaben Gottes in Dankbarkeit und mit Freude genießen, das haben wir gesehen. Es ist Gottes Wille, dass wir uns an seinen Gaben und damit an Gott selbst erfreuen. Aber, und das wissen wir können Gottes Gaben auch missbrauchen. Und das geschieht immer, wenn wir die Gaben über Gott stellen. Und das geschieht nur zu schnell. Ich hatte das in der letzten Predigt über den zweiten Teil des Vaterunsers schon mal erwähnt. Ja, wir versuchen uns, das ist ja dieser Irrsinn, wir versuchen uns mit Gottes Gaben von Gott abhängig zu machen. Wir setzen unser Vertrauen auf die Gaben anstatt auf den Geber. Das ist so, wie wenn ich Hunger habe und ich setze mein Vertrauen auf das Brötchen anstatt auf den Bäcker. Und wenn ich das Brötchen gegessen habe, dann ist das Brötchen weg und dann werde ich wieder Hunger bekommen. Was ist dann? Also das würde keiner machen. Natürlich setzt man sein Vertrauen auf seinen guten Bäcker an der Straße, dass er weiterhin Brötchen backt. Und der Apostel Paulus, der warnt seinen Mitarbeiter Timotheus, wir hatten den Brief heute schon mal, er warnt seinen Mitarbeiter immer wieder vor zwei großen Gefahren für die ganze Gemeinde, aber auch für jedes Gemeindemitglied, für das persönliche Glaubensleben. Zwei große Gefahren spricht er immer wieder an. Es gibt viele Gefahren, aber zwei, das scheinen wohl die größten zu sein. Das eine, das sind die Irrlehren. Das ist klar, darauf werde ich heute nicht eingehen. Und das andere ist Reichtum. Reichtum ist eine der beiden größten Gefahren für unser persönliches Glaubensleben und für die Gemeinde im Ganzen. Und wenn man diesen Brief mal liest, dann kommt man im letzten Kapitel dann zu einem Briefschluss. Paulus lobt Gott und dann sagt er Amen. Ich habe das schon mal in der Gemeinde vorgelesen und dann hat die ganze Gemeinde auch Amen gesagt, weil sie dachten, die Lesung ist zu Ende, aber es war noch nicht zu Ende. Sondern danach setzt er nochmal ein und warnt dann nochmal vor was? Vor der Gefahr des Reichtums. Also scheinbar ist diese Gefahr wirklich groß. Ich habe diesen Vers hier auch nochmal aufgeschrieben. 1. Timotheus 6, Abvers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Also worin liegt nun die Gefahr beim Reichtum? Ich denke, es ist so, je mehr man hat, desto mehr wird man davon beeinflusst. Ja, die meisten Menschen haben irgendetwas und sie werden davon beeinflusst. Wer jetzt sehr wenig hat, der wird nur wenig beeinflusst und man sagt dann so schön, ja gut, ich habe ja nichts zu verlieren. Da ist es also noch leichter. Also arme Menschen, die haben da ein bisschen relaxteres Verhältnis zu den Dingen, die sie haben. die sie haben. Wer aber viel hat, der meint dann dementsprechend auch viel verlieren zu können. Und ich denke, gerade darum sagt die Bibel, ist es so schwer für Reiche, in das Reich Gottes zu kommen. Sie haben sehr viele Dinge, die sie davon abhalten. Je mehr man hat, je mehr habe ich dann Angst, dass ich das und das und das und das und auch noch das verlieren könnte. Nun, Reichtum, das sagt Paulus hier ausdrücklich, ist vergänglich. Reichtum wird vergehen. Weltlicher Reichtum. Man kann also, wenn man es mal ganz genau betrachtet, nicht wirklich was verlieren, weil Reichtum früher oder später sowieso schon verloren ist. Also es ist gar kein Unterschied zwischen einem armen Menschen und einem reichen Menschen. Beide haben vor Gott nichts zu verlieren. Und genau das müssen reiche Leute begreifen und das müssen wir begreifen. Wir sind die Reichen. Ja, wir leben in einem Wohlstandsland, in einem der reichsten Länder der Erde. Egal, ob jetzt einer von uns wenig hat oder viel hat, wir alle gehören zu den ganz Reichen dieser Welt. Und ich denke, diese Verse, immer wenn es um Reichtum geht in der Bibel, um der Gefahr um Reichtum, da sind gerade wir angesprochen, weil das gerade unser Problem ist. Wir sind zwar gern fromm und wir glauben an Gott und wir danken ihm auch, dass es uns so gut geht, aber wir stecken wirklich in der Gefahr, abhängig zu werden von unserem Reichtum, dass wir darin unsere Sicherheit sehen. Und wir müssen begreifen, dass unser weltlicher Reichtum vergehen wird, dass wir, wenn wir ihn verlieren, nichts verloren haben. Paulus schreibt, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und das Interessante an dieser Warnung ist nun, dass Paulus auch darauf eingeht, wie wir, und das ist eben wichtig für uns, die wir reich sind, wie wir mit unserem Reichtum umgehen sollen. Und er sagt, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, heißt es nicht, dass wir arm sein müssen. Das heißt nicht, dass wir als gute Christen alles, was wir haben, immer weggeben müssen, dass wir arm wie die Kirchenmäuse sein müssen. Aber es bedeutet, dass die Hoffnung auf Gott, dass unser Gottvertrauen oder auch unsere Gottesfurcht unseren Umgang mit unseren weltlichen Reichtümern bestimmen muss, prägen muss. Ja? Nicht mein Reichtum darf Einfluss nehmen auf mein Gottvertrauen, sondern umgedreht. Mein Gottvertrauen muss Einfluss nehmen auf mein Reichtum. Und wie sieht das konkret aus? Wie soll ich denn nun nach der Bibel mit meinem Geld umgehen? Paulus schreibt weiter, Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden. Interessant, reich werden. Aber woran? An guten Werken. Freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Dieser Vers kann natürlich missverstanden werden und ich bitte euch, das nicht misszuverstehen. Das ewige Leben ergreifen durch Gutes tun, das bedeutet nicht, dass wir uns durch unsere guten Taten, weil wir unser Geld spenden, dass wir dadurch unser gutes Leben, unser ewiges Leben bei Gott verdienen können, das bedeutet es nicht. Paulus sagt ganz deutlich, das ewige Leben wird uns geschenkt. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Aber was heißt es dann? Nun, es bedeutet, dass wir das Geschenk Gottes, das ewige Leben, was er uns schon gegeben hat, ergreifen. Dass wir es wirklich umsetzen, dass wir es ausleben in unserem Leben. Dass wir auf der Grundlage dieses Geschenkes Gottes, dass wir zu Gott gehören, dass Gott unser Herr ist, dass wir alles von ihm haben und für Ewigkeit in seiner Hand sind, dass wir das wirklich zur Grundlage unseres Lebens machen und dementsprechend dann auch mit den weltlichen Gütern, die wir haben, umgehen. Indem wir uns dann eben nicht mehr auf unseren weltlichen Reichtum verlassen, sondern auf Gott. Das bedeutet es, ergreift das ewige Leben, ergreift das, was euch Gott gegeben hat. Lebt das endlich aus. Verlasst euch doch auf Gott, anstatt auf weltliches Gut. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Nun, gut. Ich habe mich gefragt, wie gehen wir wohl mit unserem Geld, mit unserem Reichtum um? Bevor ich auf die Frage eingehe, noch eine andere Sache. Diese Lösung, die Bibel hier gibt, was Paulus uns vorgibt, ja, wie sollen wir mit unserem Reichtum umgehen, dass wir eben freigebig sein sollen, dass wir es letztendlich ja, für eine Grundlage in der Zukunft sammeln sollen. Ich denke, das ist eine geniale Lösung, das ist die biblische Lösung. Und wie genial diese Lösung ist, das wird uns gerade in diesen Tagen der sinkenden Kurse und der steigenden Schulden vielleicht am deutlichsten. Paulus sagt zusammengefasst, wir können oder wir sollen unsere weltlichen Güter, unser Geld in himmlische Güter anlegen. Ja, das Erkennungszeichen eines guten Christen ist nicht unbedingt, dass er arm ist. Das ist nicht das Erkennungszeichen. Die Bibel sagt aber, wir sollen schlau mit unserem Geld umgehen, wir sollen es nicht vergeuden. Und warum? Weil jeder von uns ein Verwalter Gottes ist. Gott hat uns Dinge anvertraut und wir sollen sie in seinem Sinn verwalten und verwenden. Und dazu jetzt die Frage, gut, wie machen wir das? Wie verwalten wir Gottes Gaben? Und ich denke, viele von uns gehen vielleicht so ran, man schaut erstmal, also ich spreche auch von mir selbst, was man selbst so braucht. Ja, man rechnet ein bisschen durch, ich brauche das für meine Familie, Wohnung, Auto und so weiter. Und was am Ende des Monats übrig bleibt, das kann ich dann getrost auch der Gemeinde geben oder an die Mission oder an die Bibelverbreitung oder an die Armspeisung oder wo auch immer. Und das ist sicherlich ein Weg und auf diesem Weg kommt sicherlich auch eine Menge für Gottes Reich zusammen. Aber diese Herangehensweise hat einen Grundfehler. Nämlich wir rechnen durch und wir schauen, was für Gott übrig bleibt. Wir schauen erstmal, was wir brauchen und dann sehen wir, okay, und das bleibt jetzt übrig, das kann ich Gott geben. Aber dabei gehört ja alles Gott. Das ist ja das, wir sind Verwalter, alles gehört Gott. Was ich damit sagen will, ist, dass wir mit der rechten Einstellung, mit dem rechten Blickwinkel, mit unseren, oder besser gesagt, mit Gottes Gaben, mit Gottes Gütern umgehen sollen. Ja, es ist klar, die Bibel sagt das auch, ich soll mich und ich soll meine Familie versorgen. Wir haben es gerade gesehen, in Dankbarkeit, in Freude, wir sollen genießen. Aber ich soll bei allen Ausgaben bedenken, dass es Gottes Gaben sind und dass ich Gottes Verwalter bin. Das muss meine Grundeinstellung sein, wenn ich mit meinen weltlichen Reichtümern umgehe. Und wer so mit seinem Geld und mit den Gaben Gottes umgeht, der ehrt Gott und er zeigt ihm seine Dankbarkeit. Er zeigt, ja, ich habe es mir nicht selbst erwirtschaftet. Das sind nicht selbstverständliche Sachen, die eben mir zustehen, sondern Gott hat es mir in seiner Gnade gegeben. Das bedeutet, dankbar zu sein. Ich betrachte meine Dinge nicht als meinen Besitz, sondern als Gottes Gaben, welche ich verwalten und verwenden darf und welche ich darum für Gottes Reich einsetzen soll. Ich komme zum Schluss. Ich kann nicht den ganzen Tag Gottes Gaben genießen, meine Befriedigung, meine Lust suchen, ohne an Gott zu denken. Ich kann nicht den ganzen Tag einfach so in den Tag hineinleben und am Abend knie ich mich dann vor mein Bettchen nieder und spreche nochmal ein schönes Dankgebet. Weil wer Gott von Herzen danken will, der denkt an Gott, wenn er seine Gaben genießt. Er denkt an Gott schon, wenn er seine Gaben genießt. Ja, wer Gott von Herzen danken will, der ist letztlich eben nicht an die Gaben, sondern an Gott selbst gebunden. Ich denke, das ist der Knackpunkt, der Schlüsselvers. Der ist letztlich eben nicht an die Gaben, sondern an Gott selbst gebunden. Er dankt Gott für die Gaben, er freut sich an Gott durch die Gaben und er investiert bei Gott mit den Gaben. Möge Christus uns dazu helfen. Amen.